Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Schweizer Radio DRS1, am Mikrofon ist Karin Müller.
Doppelpunkt.
In der Schweiz leben rund 10'000 gehörlose Menschen. Menschen, die nichts oder praktisch nichts hören. Und es leben rund 700'000 Menschen in der Schweiz, die leicht, mittel- oder hochgradig schwerhörig sind, die also schlecht oder nur noch wenig gut hören. Schwerhörige und gehörlose Menschen leben mitten in einer Welt, die man rundum gut hört. In einer lauten Welt, die wenig Rücksicht nimmt für gehörlose oder Hörbehinderte. Wie gut sind die Menschen in die Gesellschaft integriert? Mit was haben sie zu kämpfen? In der Sendung Doppelpunkt kommen Menschen mit Hörbehinderung zu Wort und Leute, die mit Gehörlosen und Schwerhörigen zu tun haben. Wir besuchen ein Heim für Gehörlose in Durbedal im Kanton Zürich und wir sind in der Berufsschule für Hörgeschädigte BSFH in Zürich. Redaktion von diesem Doppelpunkt, Jürg Oeninger.
Gehörlose und schwerhörige Menschen finden nicht unbedingt, sie seien behindert, obwohl sie manchmal auf Barrieren stossen in der lauten Welt der Hörenden. Schlecht hören, das kann zum Beispiel so tönen.
L'oreille est un organe précieux et délicat.
In dieser Sendung ist immer wieder mal die Rede vom sogenannten Cochlea-Implantat. Einfach gesagt ist das eine Art Hightech-Hörgerät, wo absolut Gehörlose damit wenigstens ein bisschen hören können.
CI, Cochlea-Implantat. Elektronische Innenohrprothese, die die Funktion der geschädigten Haarsinneszellen übernimmt. Ein kleines Mikrofon nimmt Schallwellen auf, ein Sprachprozessor wandelt sie in digitale Signale um und überträgt diese an die Sendespule des unter der Haut liegenden Implantats. Die kodierten Signale werden dort in elektrische Impulse umgewandelt und an 22 Elektroden in der Cochlea weitergeleitet. Diese stimulieren die Hörnervenfasern. Im Gehirn entsteht ein Höreindruck.
Durbedal im Kanton Zürich. Ein ländliches Dorf. Seit über 100 Jahren gibt es das Durbedal Stiftung Schloss Turbental mit dem sogenannten Gehörlosendorf. Im Gehörlosendorf leben gehörlose und schwersthörende Menschen. Im Schloss, neben der Hauptstrasse Richtung Wiel, treffe ich den Walter Gamper für eine Führung.
Ich bin da in einer Stiftungsleitung mit zwei Kollegen. Ich bin verantwortlich für den Betrieb mit 70 Wohnplätzen und 60 Arbeitsplätzen, also zusammen mit meinen Kollegen. Ich habe mein Büro in dem schönen Schloss, wo eigentlich die Institution vor 103 Jahren mittlerweile gegründet worden ist. Das ist ein Schloss, wo die Landenberger für ihre Söhne gebaut haben. Die haben da gewohnt und nachher ist das in Privatbesitz übergegangen und 1902 der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft geschenkt worden. Mit dem Auftrag, dass man da eine Einrichtung für Gehörlose machen. Das war dann zuerst eine Schule gewesen, und dann ist ein Heim dazugekommen, mit der Zeit ein Altersheim, Werkstatt, ein Pflegeheim. Die Institution hat sich immer gewandelt in dieser Zeit und hat sich einfach an den Bedürfnissen von diesen Leuten angepasst, die hier wohnen. Das ist das Schlossgut mit dieser Scheuer.
Hier ist die Normalstrasse, wo jetzt gerade das Baustätten vorbeikommt.
Ja, wenn Sie jetzt hier rüber schauen, dann sehen Sie das, was wir als Gehörlosendorf bezeichnen. Das Besondere daran ist, dass wir in einem grossen Umbau sind. Die rechte Hälfte, das blaue Haus und das Holzhaus dahinter, wird in einer Woche übergeben, vom Generalunternehmen übergeben an uns und wird dann im Monat darauf bezogen von den Leuten. Was nachher passiert, ist, dass dann die linke Hälfte umgebaut wird. Wir haben zwischen diesen zwei Häusern, sehen Sie dort das Holzhaus, das ist ein Provisorium für die Pflege. Also wir werden nochmal ein Jahr eine Umbauphase haben, bis dann alle Häuser saniert sind.
Gehörlose und schwerhörige Menschen lesen einem von den Lippen ab. Sie reden mit der Lautsprache mehr oder weniger deutlich und untereinander brauchen sie die Gebärdensprache.
Das sind jetzt Leute nach der Schulzeit, die hier für eine Ausbildung kommen. Also man kann generell sagen, wir haben Leute, die für eine begrenzte Zeit hier kommen, für eine Ausbildung oder für eine therapeutische Massnahme. Und wir haben Leute, die dauerhaft hier kommen, wohnen. 16, das wären die Jüngsten. Und es geht auf bis 95, also bis ans Lebensende. Es hat auch Leute, die später eintreten, wenn sie im Alter Pflege brauchen. Die kommen dann zu uns in den Pflegebereich. Also es sind Gehörlose, die, man kann sagen, zusätzliche Bedarf haben, wo nicht selbstständig können wohnen, wo darauf angewiesen sind, dass sie im Kleinen bis zu einem grossen, intensiven Mass auch Betreuung bekommen. Also zum Gehörlosendorf kann man noch sagen, das ist die St. Galler Strasse. Das ist wie ein Hindernis im Ganzen inne. Und wir haben das einfach ausgenutzt für unseren Zweck. Wir haben gesagt, auf dieser Seite, wo das Schloss ist, da ist die Verwaltung, alles was Büro ist. Und auf der anderen Seite ist das Gehörlosendorf. Und das Gehörlosendorf ist wirklich das Dorf der Gehörlosen, wo sie nach Möglichkeit sollen bestimmen, wie sie leben wollen da drin. Die brauchen Betreuung, sonst wären sie nicht da, aber sie brauchen sie in einem kleineren bis grösseren Mass. Und das Personal muss einfach dafür sorgen, dass sie die Betreuung bekommen. Das haben wir organisiert in verschiedenen Diensten, die wir anbieten, und in verschiedenen Einrichtungen, die ich ihnen dann noch zeigen kann.
Von den Angestellten im Gehörlosendorf ist ein Teil hörbehindert, ein anderer Teil normalhörend. Das Heim ist wie ein Dorf organisiert. Man hat einen privaten, einen Arbeits- und einen öffentlichen Bereich. Es gibt einen Dorfrat und eine Dorfversammlung, die in Rücksprache mit der Stiftung Änderungen und Verbesserungen vorschlägt.
Da ist im Moment gerade niemand da. Es ist Mittagszeit, es ist aufgeräumt worden. Das ist unsere provisorische Küche. 70 Leute wohnen da, dann hat es nochmal Personal, etwa so viel. Das sind nicht so viele Stellen. Wir haben einfach sehr viele Teilzeitstellen, wo sich die 70 Leute aufteilen. Also wir haben gerechnet, dass man für 100, 120 Leute kann das Mittagessen kochen kann.
Jetzt gehen wir rüber in einen Neubau, wo ein Haufen Handwerker am Schlussspurt sind.
Also das ist einer der Wohnbereiche, wo wir vor allem für die Leute geplant haben, die dauerhaft hier wohnen. Wir haben bei dem Neubau, der auf den Grundmauern vom vorherigen Haus aufgebaut worden ist, also wir haben nicht ein komplett neues Haus angestellt, der Boden ist eigentlich, der Untergrund ist eigentlich geblieben, und darauf hat man das Haus gebaut. Und da haben wir darauf geschaut, dass das gehörlosengerecht ist, dass wir viel Licht reinbringen, dass wir auch also viel Glas haben, dass man zum Beispiel auch von dort oben runter hier könnte reden miteinander, weil es auch mit der Gebärdensprache möglich ist. Das ist uns ganz wichtig gewesen.
Also es ist ein Haus, das einen Innenhof hat. Und da, wenn ich jetzt durch den Innenhof aufschaue, kann ich tatsächlich jemanden da oben sehen und der könnte jetzt mit mir in Gebärdensprache reden.
Genau, ja.
Und dauerhaft wohnen, das sind wahrscheinlich in erster Linie ältere Menschen?
Nein, das sind Jüngere, die einfach die Selbstständigkeit nicht haben, dass sie alleine wohnen können, die auf Unterstützung angewiesen sind. Nicht nur jetzt Unterstützung, indem man ihnen muss helfen muss beim Essen und beim Anlegen und so. Vielleicht auch, weil sie einfach auf die Umgebung angewiesen sind, auf die Leute, die so reden, wie sie auch reden. Das ist das künftige Dorfrestaurant, wo Platz ist für 120 Leute. Angrenzend dran, da hinten, ist die Cafeteria. Da stellen wir uns vor, dass die wie das Dorfrestaurant auch noch mehr kann, von Leuten von außen benutzt werden. Es ist jetzt auch so ein bisschen offener gegen das Dorf, durch das wir früher sind, die Häuser, die Sie hier sehen, sind alle mit einem Gang verbunden gewesen. Und es war wie eine Barrikade im Dorf. Jetzt, durch das man die Häuser auseinandergenommen hat, gehören wir auch wieder ein bisschen mehr dazu, obwohl wir ein eigenes Dorf sind. Man kann sagen, die Leute, die bei uns sind, sind zusätzlich behindert, sonst würden sie nicht da hinkommen.
Also außer die, die einfach eine Ausbildung da geniessen und
genau. Dann also die, bei denen, die eine Ausbildung da geniessen, ist es einfach auch, dass sie Voraussetzungen nicht haben, um die Ausbildung an einem normalen Arbeitsausbildungsort zu machen.
Aber es kann sein, dass von denen dann tatsächlich Leute in die Arbeitswelt gehen, außerhalb?
Das kann sein. Wir haben gerade letzte Leute, die im Holzschreinereibereich eine Ausbildung gemacht haben, die arbeiten jetzt in der freien Wirtschaft. Das ist eher der kleinere Teil, aber das ist durchaus möglich. Und wir haben unsere Ausbildungsarten auch so, dass sie eben Sachen können lernen, wo sie nachher auch draussen in der freien Wirtschaft können brauchen. Oder früher hat man ja in den Heim gekorbet und so Sachen gemacht. Das sind schöne Arbeiten gewesen, aber mit dem ist man dann wirklich, ja, man hat nur können in einem Heim weiterarbeiten. So.
Und jetzt gehen wir zusammen dort hin, wo geschafft wird.
Wir kommen schauen, das ist Herr Öninger. Vom Radio, nicht vom Fernsehen, vom Radio. Radio. Ja, das ist zum Hören. Radio ist zum Hören. Das ist Montage, wo wir verschiedene Arbeiten machen. Jetzt so Verpackungsaufträge, die wir rüberkommen von Firmen. Oder ja, im Moment sind eigentlich alles so Verpackungsaufträge, die wir gerade haben, oder? Es gibt aber auch, das ist der Herr Gabrieli, Herr Röninger, es gibt aber auch so zum Beispiel Holzspalten tun wir, wenn wir gerade Zeit haben und so die Burden verkaufen. Oder Mailings haben wir einmal auch, ja. Das sind so Arbeiten, die häufig neu in geschützten Werkstätten gemacht werden. Wir können aber auch Blindenstöcke herstellen. Das ist noch speziell, das gehörlose Blindenstöcke herstellen. Das ist ein Stock, der hier hergestellt wird, wo man einfach die einzelnen Teile auch hier im Betrieb herstellt. Ja. Und dann ausliefert. Was machst du?
Da sind eine nach Postitschen.
Postitschen. Ist das auch für Pfannengriff?
Auch das ist Pfanne.
Pfannengriff.
Pfanne.
Okay. Mhm. Das ist unsere Schreinerei. Die haben im Moment Hochdruck, weil sobald da hinten fertig gebaut ist, dann braucht es Möbel dort drinnen und einen Teil der Möbel haben wir hier gemacht. Das ist unser Atelier. Beschäftigung.
Ja.
Was ist das? Das ist eine Gebärde für Interview. Da in der Beschäftigung werden verschiedene Sachen hergestellt, kreative Sachen. Es ist ein guter Arbeitsplatz für die Pensionierten, einfach, dass sie eine Tagesstruktur haben, aber auch für jüngere Leute, die hier arbeiten. Da werden die lustigen Hühner hergestellt, das ist eigentlich für Dekorzweck, aber auch, wie man hier sieht, verschiedenste Artikel, die hier gewoben oder getöpfert und gestaltet werden. Frau Meier, was machen Sie? Was machen Sie? Was machst du?
Ich?
Ja, jetzt da.
Ich hätte überhaupt keine Ahnung gemacht, das hat Ihnen gefällt.
Mit Steinen gefüllt?
Ja,
Kriesestein. Was sind das?
Der Kriesestein,
sag ich. Ah, tatsächlich. Machen die immer noch? Kriesestein, sag
ich. Ja, machen
die
immer noch.
Ja.
Ach, die ist tief kühl. Die ist tief kühl. Kann man das dann auch tun?
Ja, aber wenn du im Bett willst, du doch warm haben, oder?
Ja, man kann es und man kann so ein Tiefkühlchen tun.
Für was?
Wenn du einen kalten Umschlag musst, kalt,
ach, kalten kalt. Umschlag. Aha.
Und dann ist das Bein gebrochen. Ja. Weil Ja, und dann.
Darf ich schnell sagen, das ist Herr Oehninger vom Radio.
Vom Radio?
Ja. Das ist Frau Meier. So. Aber jetzt wärst du doch schon lange pensioniert.
Ich habe doch nicht so umgehört, ich muss etwas machen.
Kann doch nicht so umgehört, das ist ja gut. Gut, also.
Erna Meier ist 75, zweifache Mutter und fünffache Grossmutter. Vor 14 Jahren ist der Mann gestorben.
Ich habe gehört, bis 12 Jahre alt. Mit 11 Jahren habe ich mit Ohren zu tun gehabt, damit ich nur. Da habe ich auch nicht mehr gut gehört. Und dann habe ich mich operieren müssen. Und dann war es wieder ganz normal. Habe ich wieder ein Jahr gut gehört.
Bis ich 11 war, hatte ich gut gehört. Dann hatte ich eine Mittelohrentzündung, musste operieren und dann war es ein Jahr lang gut. Dann kam eine Hirnhautentzündung. Nun hörte ich gar nichts mehr.
Ich war am Sterben. Und dann nachher. Und habe keinen Verstand mehr gehabt, ein paar Tage lang.
Ich war am Sterben, wurde ohnmächtig. Nach ein paar Tagen kam ich wieder zu Bewusstsein. Alles war so still. Und sie sagten, ich höre nichts mehr. Ich sprach nichts mehr. Als es mir besser ging, sagte der Lehrer, ich solle wiederkommen. Es ging aber nicht. Danach kam ich in eine Spezialschule in Hohenrhein im Kanton Luzern. Dort musste ich wieder sprechen lernen, bekam Stunden. Ich lernte Hochdeutsch sprechen, weil mit Mundart verstanden sie mich nicht.
Und nachher habe ich gesagt, bin ich krank nach Hause.
Nach der 8. Klasse machte ich eine Hauswirtschaftsschule. Dann lernte ich weben und war Weberin. Mit 28 heiratete ich. Mein Mann ist vor 14 Jahren gestorben. Seit November 2001 bin ich hier und es gefällt mir hier gut.
Mir gefällt es da gut. Jetzt mache ich da Handtücher. Handtücher mache ich jetzt. Ja.
Mache jetzt gerade Handtücher. Ich kann eben nicht ohne Arbeit sein.
Das stimmt, aber ich kann nicht sein ohne Arbeit.
Hören Sie noch etwas? Hören Sie?
Hörst du etwas?
Nein.
Null.
Nein, etwas vom Pflanzen. Nein, gar nicht.
Null.
Ich habe mit dem Hörapparat probiert, zu bern, aber es ist mit dem
Bern.
Da ist immer nur mit ihm Ohr.
Hast du
ein
Hörapparat?
Nein, okay. Aber es ist beim Arzt, der ist unter. So echt. Das geht nicht. Es geht gar nicht.
Erinnern Sie sich noch an etwas von früher, vom Hören?
Trompetenblasen, ha?
Ans Trompetenblasen oder ans Handorgelspielen. Es sind gute Erinnerungen. Sie kommen immer wieder zurück. Wir sangen viel in der Familie. Wenn ich ein Musikinstrument sehe, dann macht es mich traurig, weil es mir etwas bedeutete. Aber die Augen sind mir wichtiger. Das meiste habe ich vergessen. Aber die Erinnerung kommt wieder zurück. Tja, was will man anderes?
Das war's, was man anderes.
Das ist jetzt die Metallwerkstatt, wo man an diesen Maschinen, zum Teil computergesteuert oder manual, Metallteile herstellen, so wie sie bei uns bestellt werden. Meist kleinere Serien. Oder das können auch Teile sein für den Blindenstock, den Sie gesehen haben, wo man hier herstellt und dann dort oben zusammenstellt.
In der Werkstatt treffen wir zwei Vorarbeiter.
Beide sind gehörlose Angestellte. Also sie zeigen den Leuten am geschützten Arbeitsplatz, wie man eine Arbeit machen muss. Das ist der Herr Zurkirchen und ich weiß nur den Vornamen, Glenn. Glenn kommt von Amerika. Und was machst du da?
Jetzt? Kimmer und Ente. Ah, die Uhr zu freien Teil. Jetzt, der Mutter. Ein Problem in der Koni. Prokurieren, das war.
Also, jetzt ist es konisch. Und sollte nicht konisch sein, muss gerade sein. Und du musst das jetzt da korrigieren.
Ja, genau. Wir wollen korrigieren, wie? Wenn wir unter den Deutschen, wie? Probleme in den Deutschen.
Okay. Gut, danke. Eben, das ist jetzt ein typisches Beispiel. Das ist ein Top-Fachmann, Mechaniker, Computerspezialist. Den holen wir für jedes Problem, das wir haben, Computer, also auf unserem Server, auf unserer Anlage. Aber in der Kommunikation kann er sich nicht so verständlich ausdrücken. Also ist er von dort her behindert. Wenn er jetzt aber mit Gehörlosen redet, ist es natürlich überhaupt nicht. Und wenn er Gehörlose instruiert, dann macht er das viel besser, als wir das könnten machen.
Wie macht er es jetzt konkret mit Gebärdensprache?
Er tut es mit Gebärden und auch mit Ablesen. Wir gehen vielleicht hier über den Fußgängerstreifen. Der Ton der Sprache irritiert wahnsinnig im ersten Moment. Also auch für Leute, die noch nie mit Gehörlosen zusammen waren, ist der Ton etwas, wo Distanz schafft, wo man einfach nicht rauskommt am Anfang. Wieso tönt jetzt der so? Und noch schlimmer, dass man gerade denkt, der ist nicht ganz beieinander, oder? Und da tut man den Leuten natürlich Unrecht mit dem.
Zum Schluss vom Rundgang gehen wir noch in die Gärtnerei mit Laden. Überall in diesem Bereich bietet das Gehörlosendorf Durbetal Lehren an, auf allen Niveaus. Lehren mit Abschluss, Lehren mit Attest oder Anlehren. Unterdessen ist 10 ab 3 am Nachmittag. Es ist offizielle Zvieri-Pause. Es wird gelacht, geschwätzt, vor allem gebärdet. Dort treffen wir Inge Scheiber, selber hörbehindert. Sie kommt als Gebärdendolmetscherin hierhin, zum Beispiel für Sitzungen, wo viele an einem Tisch manchmal gleichzeitig reden. Und sie gibt Kurs fürs Personal in Gebärdensprache. Die Gebärdensprache ist eine eigene, vollständige Sprache und zum Lehren unterschiedlich schwierig.
Zum Beispiel ein bildhaftes Bild. Lernen Sie dann schon schneller. Zum Beispiel Auto, Haus, Ball lernen Sie schon schneller. Aber abstrakt, zum Beispiel einverstanden oder das ist schon schwierig. Aber ansonsten geht es schon. Man muss einfach gewöhnen. So.
Sie haben jetzt interessante Beispiele gebracht. Sie sagten Haus. Und jetzt gibt es ja auf der ganzen Welt ganz viele Häuser, kleine, große, runde, was weiß ich. Wenn Sie sagen Haus, dann müssen Sie es manchmal ja noch beschreiben.
Ja, genau. Ist es groß, zum Beispiel Bauernhaus, oder ist es Villa oder Altersheim oder so. Man muss schon genau beschreiben, ist das Dach so oder ist das Dach gerade oder und so weiter.
Machen wir ein Beispiel, wie gebärden Sie Bauernhaus?
Also Bauernhaus.
Sie haben die Faust an den Kopf gehalten.
Was? Die Bauern sind so hartnäckig.
So haben wir. Also Bauern sind hartnäckig, deshalb die Faust an den Kopf, das heißt Bauer. Und das andere, die abstrakten Begriffe, das ist ja wirklich schwierig. Also Sie haben gesagt, einverstanden, haben mit der Hand von oben links nach unten rechts über den Körper gefahren.
Ja, genau, so einverstanden.
Wie wichtig ist Gebärden heute?
Sehr wichtig für uns. Wichtig, dass wir auch Inhalt verstehen und nicht immer nur ablesen. Gebärdensprache. Es zeigt auch Bilder, so Fingeralphabet, um mehr Wortschatz zu lernen. Ich denke, für mich ist es wichtig.
Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, dann lesen Sie ab.
Ja, genau.
Hören Sie mich auch gut? Ein bisschen.
Mhm. Ich muss mit Hörgerät anziehen.
Okay, und ich höre noch den Straßenlärm da draußen. Hören Sie den auch?
Nein, nichts. Es ist so still.
Ist denn die Gebärdensprache näher bei Ihnen, eine Art Muttersprache, oder ist das gleichwertig wie die Lautsprache für Sie persönlich?
Also, Gebärdensprache ist für mich Muttersprache, klare meine Sprache. Ich habe eine gehörlose Familie, mein Mann, und ich habe 3 Kinder, die sind alle gehörlose. Wir gebärden nur. Mit den Hörenden spreche ich schon.
Also Sie sprechen lebhaft, aber man hört nichts. Ja. Zu Hause. Ja.
Ja, ist kein Ton.
Aber Sie haben mir gesagt, dass Sie lautsprachlich aufgewachsen sind. Wann haben Sie denn Gebärden gelernt?
In der Schule.
In welchem Alter?
Ich aufgewachsen habe ich immer nur Dialekt gesprochen. In erster Klasse war ich in der Sprachschule in St. Gallen. Dort habe ich Gebärdensprache gelernt, aber nicht in der Schule, sondern auf dem Pausenplatz. In der Schule war es damals verboten. Wir konnten nur heimlich gebärden. So.
Sie sagen verboten?
Es war verboten damals in der Schule.
Wussten Sie, warum das verboten war?
Sie meinen so, Gebärdensprache, das ist doch keine Sprache, es sei Affensprache oder so. Sie meinen, man muss laut sprechen. Für die Zukunft, sie denken auch, wenn ich einmal in die Stadt gehe, die Hörenden können nicht gebärden. Also muss man laut sprechen lernen, damit ich mit Hörenden kommunizieren kann. Das meinen sie so.
Schweizer Radio DRS, Sie hören den Doppelpunkt über gehörlose und schwerhörige Menschen in der Schweiz. Wer gehörlos oder schwerhörig auf die Welt kommt, der oder die kommt in speziellen Schulen eine lautsprachliche Ausbildung über. Integration in die Welt der Hörenden ist dabei das Ziel. Das Ziel hat zum Beispiel auch die Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich. Im Gegensatz zum gehörlosen Dorf Zurbental gehören hier alle Leute etwas, wenn auch zum Teil wenig. Wer hier in die Schule geht, macht eine Berufslehre in der Welt der Hörenden, hat aber als Gehörlose oder als Schwerhörige bessere Bedingungen zum Lehren.
Ich bin Sandra Baumann und komme aus Schabisheim. Das ist in der Nähe von Aarau und bin 20 Jahre alt. Und bin noch in der Lehre als Polygraphin im vierten Lehrjahr, ja, im letzten.
Ich nehme jetzt mal an, dort wo Sie arbeiten, sind Sie die Einzige, die eine Hörbehinderung haben. Ist das so?
Ja, das ist so. Aber ich fühle mich überhaupt nicht ausgeschlossen oder so. Und ich werde integriert. Und alle unterstützen mich dabei sehr und ja, es läuft eigentlich sehr gut dort, ja.
Gut integriert sein heisst, dass man Acht gibt, dass man gut mit ihnen sprechen kann. Was brauchen Sie, damit Sie alles verstehen?
Also man muss mich vor allem anschauen, also Auge zu Auge und damit ich auch eventuell noch Lippen ablesen kann. Und ja, ich brauche da, dass man mich anschaut. Es ist auch eine Gewohnheit von mir und ja, ich bin jetzt ein bisschen unanständig, wenn man eben wegschaut und dann redet.
Ich habe den Eindruck, Sie hören hundertprozentig. Das ist ja nicht so. Wie viel, wissen Sie, wie viel Sie hören?
Das ist eine gute Frage. Also ich selber kann ja nicht sagen, wie viel ich höre, weil ich weiß ja nicht, wie die Normalhörenden, wie gut die Normalhörenden hören, oder? Ich habe ja zwei CIs. Cochlear-Implantate und wenn ich die ausziehe, höre ich dann gar nichts mehr, dann bin ich gehörlos. Ich habe wie zwei Welten, also ich bin gehörlos und mit den Sehs bin ich schwerhörig.
Also wenn Sie Lust haben, Ruhe zu haben, dann schalten Sie diese Implantate einfach ab.
Ja, genau. Oder wenn ich Streit habe mit meiner Mutter, dann schalte ich einfach mein Seh aus und dann habe ich meine Ruhe, dann kann sie nichts mehr machen.
Sind Sie in der Familie die Einzige, die hörbehindert ist?
Ja, genau. Sind alle normalhörend.
Sie haben diese Implantate seit wann?
Also das erste Seh habe ich, seit ich 11 Jahre alt bin. Und dann habe ich erst später das zweite Seh gemacht, mit 17. Ja.
Und vor 11 hatten Sie nichts gehört?
Ich hatte noch 2 Hörgeräte, aber die haben überhaupt nicht viel gebracht. Also ich habe nur so Murmeln und Geräusche gehört und so. Also gar nicht viel, vor allem die Sprache habe ich gar nicht richtig gehört.
Können Sie sich erinnern, wie war das, als Sie zum ersten Mal richtig die Stimmen hörten Ihrer Eltern und Ihres Bruders?
Ja, es war sehr komisch am Anfang und auch neu für mich. Und ja, auch die Geräusche waren ganz neu. Ich musste alles noch einmal neu kennenlernen und auch wenn meine Mutter abgewaschen hat, habe ich immer gedacht, was ist jetzt echt das? Und ja, ich musste alles neu lernen.
Ich bin Christiane Giela und ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne im Rheinsulz, ist in der Nähe von Laufenburg. Ich mache eine Lehre als Konstrukteur und ich bin im vierten Lehrjahr und nebenbei mache ich noch die Berufsmaturität.
Ich habe das Gefühl, Sie hören mich auch, ist das so?
Ja.
Hören Sie mich gut oder nicht gut? Wie ist das?
Also, ich höre Sie sehr gut. Ich hatte damals nur eine CI und mit dem musste ich schon immer mit dem Lippen ablesen. Aber da, wo ich jetzt 2 habe, muss ich nicht unbedingt das Lippen ablesen, kann auch hören. Aber ich mache trotzdem aus Gewohnheit.
Das heißt, Sie haben noch eine Höreinschränkung, aber nicht eine große?
Also von mir aus gesehen habe ich eigentlich gar keine großen Gehöreinschränkungen. Nur das Problem ist das Verstehen. Man muss einfach mit mir Hochdeutsch sprechen, laut und verständlich, wenn nötig. Aber sonst habe ich gar kein Problem.
Zu Hause sprechen die Eltern, die Geschwister auch Hochdeutsch?
Also meine Eltern kommen aus Ungarn und dann sprechen die zu Hause Ungarisch. Aber wenn die mit mir reden, dann reden die immer Hochdeutsch.
Sie sprechen nicht Ungarisch?
Kann ich nicht, die Sprache ist mir zu kompliziert.
Das heißt, bevor Sie das erste CI bekommen haben, haben Sie schlecht gehört und konnten gar nicht die Sprache lernen?
Am Anfang war ich eigentlich gehörlos. Da habe ich Hörgerät bekommen, aber mit dem konnte ich etwas hören, aber auch nicht hervorragend viel.
In Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sind das ausschließlich Hörende oder hat das auch Hörbehinderte darunter?
Also ich habe eigentlich mehr Freundekreis mit Hörbehinderten.
Ihre Freundin?
Ist normal hörend. Und mit ihr kann ich sehr gut verstehen. Und sie redet zwar mit mir zweiter Deutsch, aber ich kann sie einfach prima verstehen. Ist einfach von Person zu Person unterschiedlich.
Also wenn man einen Menschen sehr gut kennt, auch die Stimme, dann ist das einfacher.
Ja.
Gibt es denn Stimmen, die schwierig sind?
Es gibt schon Leute, die große Mühe haben zu verstehen. Ein Beispiel bei mir in der Firma ist so eine Person. Er redet zwar Hochdeutsch mit mir, aber er hat irgendwie einen französischen Akzent und ich verstehe ihn gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel im Zug bin und die Leute beim Sprechen zuhören, da verstehe ich nichts. Aber wenn ich zu dem Schalter gehe, rede ich wie immer auf Hochdeutsch und er tut meistens auch automatisch auf Hochdeutsch antworten. Und das finde ich noch interessant.
Wenn jemand gehörlos geboren wird, dann ist es schwieriger, Lehre zu reden. Wer wie der Christian Negiela oder Sandra Baumann und andere, die ich mit ihnen geredet habe, trotzdem so gut redet, hat eine gute Betreuung gehabt, kann aber auch stolz auf sich selber sein. Dahinter steckt eine riesige Leistung. Denise Ledermann von Münsingen ist 21, Bauzeichnerin im vierten Lehrjahr und sie könnte sich vorstellen, nach dem Abschluss im Sommer zum Beispiel Modellbauerin zu werden. Denise Ledermann gehört praktisch nichts und braucht darum neben der Lautsprache auch die Gebärdensprache.
Ich bin seit Geburt gehörlos, weil ich bin dritte Generation gehörlos. Das heißt, meine Familie ist alle gehörlos. Mama, Papa, meine Schwester.
Und ich bin seit Geburt gehörlos, in dritter Generation. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meines Vaters Familie, seine Eltern und Tanten und Onkel, alle sind sie gehörlos.
Und wie sprechen sie miteinander? Mit Lautsprache oder mit Gebärden oder beides?
Mit den Gebärdensprache. Ich einfach habe immer Lautsprache gesprochen, weil damals in der Schule war die Gebärdensprache verboten. Ich darf nicht Gebärden.
Meistens Gebärdensprache. Habe aber immer auch Lautsprache gesprochen. Weil damals war die Gebärdensprache verboten. Man durfte nicht gebärden, weil die Lehrerin der Ansicht war, dass Gebärdensprache dumm und doof sei und ich sei wie ein Affe. Deshalb habe ich mich geschämt. Heute weiß ich, dass die Gebärdensprache meine Muttersprache ist und sie gehört zur Kultur der Gehörlosen.
Es gehört zur Kultur der Gehörlosen.
In der Freizeit gehe ich gerne Snowboarden. Oder ich gehe mit Freunden an die Aare, relaxen, plaudern. Oder ich mache auch Sport, Unihockey. Ich treffe mich in der Freizeit mit Gehörlosen, weil ich mich unter ihnen wohlfühle. Ich kann reden, denn bei Hörenden kann ich nicht viel reden. Es wäre zwar kein Problem, aber die Hörenden nehmen sich nicht die Mühe, Hochdeutsch zu reden. Sie reden in Schweizerdeutsch. Das kann ich nicht.
Meine Firma sind alle Mitarbeiter sehr nett und haben Respekt mit mir.
Dort, wo ich arbeite, sind die Leute sehr nett und haben Respekt vor mir. Aber in der Pause bin ich nie mit Hörenden zusammen, weil ich mich einsam fühle. Weil die Hörenden reden viel und ich muss immer fragen, was hast du gesagt? Sie geben sich keine Mühe mit mir. Und wenn ich nachfrage, dann geben sie mir nur eine Zusammenfassung und nicht alles, was sie gesagt haben.
Was sie gesprochen haben, sagen sie mir nur kleine Zusammenfassung, nicht ganz vollständig, was sie geredet haben.
Ich schaue viel Fernsehen, meistens allerdings DVD, weil es Untertitel gibt. Im Fernsehen gibt es selten Untertitel.
Im Fernsehen gibt es nur wenig Untertitel. Wenn jemand mich ansprechen möchte,
wenn mich jemand ansprechen will, dann sage ich, bitte sprechen Sie Hochdeutsch. Heute ist es viel besser, ich bin froh. Allerdings müsste es im Fernsehen mehr Untertitel haben. Oder bei der SBB. Nicht nur Durchsagen, sondern auch mehr Bildschirmtexte. Ich schreibe viel SMS oder E-Mail und ich chatte. Das sind heutzutage große Möglichkeiten für uns. Früher musste mein Vater immer einen Brief schreiben, um abzumachen. Ein Bildtelefon wäre super, aber es gibt noch nicht viele, die eines haben.
Wer wie Dennis Ledermann Lautsprache und Gebärdensprache braucht, lebt in zwei Welten, in der der Hörenden und in der der Gehörlosen. Die Gebärdensprache ist heute zwar anerkannt, an der Berufsschule für Hörgeschädigte BSFH Zürich braucht man sie als Unterstützung, an keiner Schule tut man allerdings zweisprachig unterrichten. Der Stefan Erni ist Lehrer für Allgemeinbildung an der BSFH. Er sagt, dass es in der Schweiz eine Art Kulturkampf gibt von Gehörlosen um ihre eigene Identität.
Also ich glaube, das verstehen viele Leute nicht, die nicht in Kontakt, in direkten Kontakt kommen mit Gehörlosen. Weil also ein Arzt hat mir das mal so erklärt, er kann sich eigentlich nicht einen Mensch vorstellen, der nicht hört, dass er nicht eigentlich gerne hören würde, weil dann ist er vollständig, oder? Und jetzt ist das tatsächlich so bei den sogenannten kulturell Gehörlosen, dass sie sagen, ich brauche das nicht. Ich bin in meiner eigenen Gemeinschaft nicht behindert. Ich bin sozial behindert bezüglich der Hörenden. Und sie schauen die Gebärdensprache an, also vollständige Sprache. Das hat auch heute viele wissenschaftliche Hinweise, dass es so ist, dass man sich vollständig kann ausdrücken. Und das gibt aber natürlich jetzt einen Konflikt, oder? Weil wenn man in dieser Gebärdensprache lebt, hat man ein Isolierungsproblem gegenüber den hörenden Leuten, weil die ganz wenigen hörenden Leute können ja Gebärden verstehen und die schauen dann vielleicht ein bisschen, was da auch geht und verstehen nicht viel, oder? Und darum ist man da eigentlich immer in einer Konfliktsituation und an dieser Schule, die Schule hat ja die Aufgabe von der beruflichen Integration und von dort her könnte man auch das gar nicht machen, oder? Man könnte eigentlich nicht nur die Gebärdensprache fördern und probieren, in die eigene Kultur hineinzugehen.
Also die Schule macht eigentlich etwas Drittes. Sie hat zwar ein Schwergewicht auf Lautsprache, auf Integration, aber sie tut Gebärden als Unterstützung auch brauchen.
Ja, also die Idee ist, dass man einfach möglichst eine umfassende Kommunikation kann anbieten kann. Auch die verschiedenen Arten, die Sie vorher erwähnt haben, von Hörschädigung. Es gibt ja eben Schwerhörige, die dann sich mehr an dem Wort wieder, dem gesprochenen Wort orientieren. Und irgendwie kann man das nicht alles so auseinandernehmen. Also man muss irgendwie eine Kommunikation garantieren, die allen zugänglich ist. Das ist eigentlich die Idee von dieser Schule hier.
Früher, und das ist noch nicht so lange her, hat man gesagt, Gebärdensprache ist ein Kabis, ist doof, ist blöd, ist nicht so adäquat. Von dem ist man weggekommen, man sagt, Gebärdensprache ist auch wissenschaftlich jetzt auch untermauert, das ist eine eigenständige Sprache. Also von dem her ist man an einem anderen Punkt heute, wie noch vor 20, 30 Jahren. Und gleichwohl ist es noch ein bisschen in den Köpfen drin, es ist nicht gleichwertig. Wie sieht das in den nächsten 30 Jahren aus? Kommt das hin zu einer völligen Gleichwertigkeit, wo man nicht mehr so grabenkämpft hat bezüglich dieser Qualität?
Ja, das ist jetzt wieder ein sehr schwieriges Problem, weil einerseits hat man die Abwertung, dass man sagt, ein Affenspruch und so, das hat, ist sehr im Zurück, oder gibt es kaum jemanden, der so redet. Aber wir haben unterdessen eben technologische Entwicklungen, also die vor allem aus dem medizinisch-technischen Bereich rauskommen und wo dann Vorstellungen bestehen, man könne die Gehörlosigkeit austilgen. Und das ist wiederum für die Gehörlosen, für die kulturell Gehörlosen, schauen das als eine Bedrohung an. Und tatsächlich ist es so, auch in dieser Schule, wir haben immer weniger Gehörlose, die können gut gebärden. Es gibt auch also die traditionellen gehörlosen Familien, die Kinder haben. Das gibt es immer weniger und wir haben immer mehr so Mischformen. Oder?
Sie sprechen die technischen Seiten an, also nicht klassische Hörgeräte sind da neu, sondern die sogenannten Cochlea-Implantate, die ermöglichen, dass jemand, der gar nicht hört, tatsächlich irgendetwas hören kann. Also die Technik ist da, jetzt kann man sie anwenden oder nicht. Wendet man die jetzt einfach partout an, dass die meisten das haben? Wie sieht das aus?
Also es ist ja so, dass die Technik sehr stark gefördert wird von der Medizin und auch von der IV unterstützt wird. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man sagt, Die Integration wird damit ermöglicht, gefördert. Also man kann die Leute dann eben besser in der hörenden Welt einsetzen, im Beruf. Und man hat das Gefühl, sie seien sogenannt ein bisschen normaler, ein bisschen abpasster, oder? Und nicht einfach ein Sonderfall, wo man immer muss spezielle Dienste haben, Dolmetschdienste oder speziell eben Schuss schauen, was man auf alles muss Rücksicht nehmen muss, dass man etwas sieht und eben nicht kann hören.
Sie haben jetzt eigentlich die Pro-Seiten angesprochen von so einem Implantat, von so einer Technik. Gibt es auch Gründe, die würden dagegen sprechen, dass man so etwas einsetzt?
Also, jetzt muss man wieder ein bisschen differenziert anschauen. Es ist für Leute, die das Gehör verlieren und im Laufe des Lebens und jetzt eine Möglichkeit haben, eine technische Möglichkeit wieder zu hören, ist das ganz klar, dass man die... Und dort hat man auch die grossen Erfolgsstories. Und dann... Das andere Problem, das eben ein sehr stark gewichtetes ethisches Problem ist, auch, was macht man bei Kleinkindern, die gehörlos auf die Welt kommen und jetzt, sagen wir, in einer hörenden Familie reinkommen. Und dort ist es einmal so, dass die Eltern natürlich am liebsten ein Kind hätten, das auch gut hören würde. Und sie kommen heute in der ärztlichen Beratung, werden sie informiert, dass es die Möglichkeiten gibt, die technischen. Und es ist ganz klar, dass sie, dass eine sehr starke Option dann in diese Richtung geht. Und auf der anderen Seite das Recht von einem Kind auf Unversehrtheit und eben auch eine andere Entwicklung bleibt dann eigentlich auf der Strecke. Man muss sich überlegen, dass das Kind muss forciert werden. Die hat ja nicht einen natürlichen Zugang zu der Lautsprache, die es dann hat. Und das ist eigentlich, das ist eine Grundproblematik. Wobei man muss sagen, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung in dem Moment. Das muss man auch klar sehen. Aber ich bin einfach dafür, man müsste mindestens sehen, dass man Optionen hat. Da.
Die IV-Revision, die letzte, die viel zu reden gibt, die sagt ja Eingliederung vor Rente. Und das würde dem widersprechen, könnte es denn sein, dass wenn jemand sich entschieden hat als Eltern, wir wollen kein Implantat einsetzen, dass ein IV kommt und sagt, ja, ihr habt falsch entschieden, wir zahlen da nicht das, was ihr vielleicht jetzt erwartet tut.
Also die Praxis ist so, Eltern, die wollen, sagen wir, für das Kind den Weg von einer kulturellen Gehörlosigkeit, dass sie in die visuelle Kultur hineingehen, die haben also grosse Stolpersteine und grosse Hürden zum Gehen und Anfechtungen. Also es ist schon so, die sind relativ stark da in einer Isolation. Und unter einem starken Druck eben auch schaut ihr, ihr ermöglicht dem Kind eben nicht die optimale berufliche Integration.
Kommen wir noch zu dem Wort Kultur, visuelle Kultur. Es ist eine Sprache, eine Gebärdensprache. Es ist eine Welt ohne Ton. Das ist einmal, das kann man sagen, das gehört zu dieser Kultur. Es ist aber wahrscheinlich noch mehr. Also wenn man besteht auf dieser Kultur, ist es ja mehr als diese zwei Sachen. Was ist denn die Kultur, die es ausmacht? Das frage ich Sie als Hörenden allerdings.
Ja, und dann muss ich sagen, als Hörende ist das gerade eine der grossen Schwierigkeiten, das anderen Hörenden irgendwie zu erklären, weil es tatsächlich gibt es eigentlich, wenn man das Verhalten anschaut oder also das Gesprächsverhalten, wie sie sich in der Freizeit verhalten, was sie machen, kann man sofort sagen, ja, schau, das machen andere auch. Es ist doch gar nicht so spezifisch für die Gehörlosen. Es ist viel mehr, zum Beispiel, könnte man sagen, der Zusammenhalt, den sie haben, oder? Also sofort, wenn ein Gehörloser zum Beispiel einen anderen irgendjemand sieht, es gibt sofort, sind die intensiv zusammen. Auch über Landesgrenzen aus können sie innerhalb Stunden können sie sich so weit verständigen, dass sie ihr Leben quasi können einander erzählen können. Auch wenn sie die Gebärdensprache nicht gleich ist, aber einfach die, das ist eine Art wie ein Sog, oder, wo die aufeinander haben.
So eine Art Groove, oder, wo man merkt, aha, das haben wir etwas Gemeinsames. So in einer Firma, wo allen anderen aussagen, das ist ja so eine Firmenkultur, die andere nicht haben.
Könnte man so sagen. Und dann kommt natürlich als ganz wichtiges Element, sie haben eine eigene Geschichte und eine sehr schwierige Geschichte von Unterdrückung, von Ausmerzung, von probiert Anpassung, wo sie dann eben auch das Gefühl haben, sie haben sich langsam daraus herausgeschafft. Und das gibt dann schon ein Bewusstsein eben von einer Gemeinschaft, von einer kulturellen Gemeinschaft. Und es ist auch so, dass sie eigentlich die Elemente erfüllen von einer kulturellen Minderheit, also wie das du noch auch definiert. Also das langt eigentlich die Elemente von gemeinsamer Geschichte, gemeinsamer Verständigung und gemeinsamer Verspruch.
Vielleicht kann man gar nicht beide Kulturen erleben. Haben Sie da Erfahrung also von anderen, dass es vielleicht auch eine Schwierigkeit ist, dass man gar nicht weiss, wo gehöre ich eigentlich hin?
Das ist eine Gefahr. Also man sieht das übrigens auch also bei allen, also bei Gehörlosen, die Gebärdensprache brauchen, weil die werden ja bei uns auch oral erzogen, praktisch durchwegs. Und dass alle hörgeschädigten Leute haben in dem Sinne ein Identitätsproblem, wo gehöre ich hin. Und manchmal phasenweise gehören sie eben mehr Zeiten von der Gehörlosen, die visuelle Kultur, und dann wieder mehr zu den Hörenden, je nach Lebensphase. Also man hat immer mehr eine Art Patchwork-Biografie, je nachdem, mit wem sie eben nichts zu tun haben.
Menschen auf der Schnittstelle von Kulturkampf und von praktischem Leben, wo Integration wichtig ist. Die Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich fördert die Integration, sagt der Toni Kleb, seit 14 Jahren der Leiter dieser Schule. Eine Schule, die auf Anfrage individuell zugeschnittene Ausbildungen im ganzen Bereich der beruflichen Grundausbildung organisiert.
Wir haben die Möglichkeit, in sehr kleinen Klassen, zum Teil sogar im Einzelunterricht, diesen Unterricht zu vermitteln. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Wobei, ich muss sagen, den Namen Vorteil höre ich eigentlich gar nicht gern. Darum sollte man ihn auch nicht brauchen. Es ist eigentlich eher ein fairer Ausgleich, ein sogenannter Notausgleich.
Also kleine Klasse heisst, es ist nicht so ein Stimmengewirr, es kann konzentrierter geschwätzt werden, kommuniziert werden, und das ist ein Vorteil oder ein höherer Nutzen für jemanden, der eben Probleme hat, zu hören.
Das ist so.
Der sogenannte Nachteilsausgleich, der spielt ja bis und mit Lehrabschlussprüfungen. Könnte man ein Beispiel machen bei der Lehrabschlussprüfung? Was heisst Nachteilsausgleich ganz praktisch?
Wir haben früher einmal bei diesen Prüfungen Abmachungen getroffen mit Experten und Prüfungsleitungen, als wir sich den Schülern ein bisschen speziell annimmt. Und diese Abmachungen, die sind so ungenau oder zufällig entstanden. Und mit dem Notausgleich dürfen wir jetzt einfach nicht nur etwas weglassen, sondern wir müssen noch adäquate Lösungen suchen. Also wir tun ganz konkrete Modifikationen vorschlagen. Eine der häufigsten ist, dass man zum Beispiel eine Zeitverlängerung geben kann. Weil in der Kommunikation halt viel Zeit verloren geht. Nachfragen erklären, oder? Sicherstellen, hat der Kandidat das verstanden. Und die zweite Form von Notausgleich ist auch bei mündlichen Prüfungen etwa der Fall, als man sagt, der Fachlehrer darf die Rolle des Experten einnehmen, weil der Prüfling kein anderes Mundbild vor sich hat. Weil das Ablesen, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Und es gibt auch Formen von Gehörlosen, wenn die an einer mündlichen Prüfung sind, also Dolmetscherin darf übersetzen.
Ich habe in einem Vorwort gelesen vom Jahresbericht, Lehren sei extrem individuell und der ideale Ausbildungsweg für Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderung, den gäbe es nicht. Warum gibt es das nicht?
Es ist tatsächlich so. Es gibt auch keine gehörlosengerechte oder hörbehindertengerechte Arbeitsplätze. Und zwar ganz einfach darum, weil die hörende Umwelt immer wieder vergisst, was das heisst, gehörlos sein. Also der Betroffene muss sich eigentlich immer selber wehren, muss sich anpassen, muss Strategien haben, um die Herausforderungen auch zu bewältigen. Die schlängelt sich durch Situationen durch, da würde ich mir nur noch staunen. Es muss ein Gehörloser in einem hörenden Arbeitsumfeld auch verstehen und richtig handeln, wenn er eigentlich nicht richtig verstanden hat, was man jetzt gesagt hat. Das ist ein bisschen kompliziert, was ich jetzt sage, aber es ist auch kompliziert für den Betroffenen. Er kann unter Umständen eine Anweisung bekommen vom Chef und er nicht versteht und er überlegt sich und geht es machen, weil er weiss, was er hat wollen sagen.
Aber er könnte ja nachfragen.
Er kann nachfragen, aber das Nachfragen, wenn man nicht immer verstanden hat, das ist relativ schwierig. Ich kann nicht dauernd fragen, was ist es jetzt gewesen. Ich muss noch dazu sagen, verstehen tut der Betroffene immer etwas. Aber ob es richtig ist.
Wie ist eigentlich die Chance für hörgeschädigte Menschen, nach so einer Ausbildung in der Arbeitswelt Fuß zu fassen?
Unmittelbar nach der Ausbildung ist es meistens so, dass die Leute eine Arbeit finden. Das passiert übrigens auch mit Hilfe der IV. Es gibt aber eine Untersuchung, wo man doch sieht, dass die Arbeitslosigkeit bei älteren Gehörlosen oder Hörbehinderten eher höher ist als bei Normalhörenden.
Wie gut ist die Integration von hörgeschädigten Menschen in der Schweiz? Weiss man das?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Wenn ich über hörbehinderte Menschen rede, dann denke ich einfach an unsere Schule. Und in unserer Schule, da sind mindestens zwei Drittel unserer Schüler sind schwerhörig. Und das sind Leute, die stark auch bei der hörenden Welt Zugang haben. Und die sind gut integriert, würde ich sagen, aber sehr personenabhängig. Und die Gehörlosen, die unter Gehörlosen funktionieren, die sind in der Arbeitswelt, würde ich jetzt sagen, integriert, aber ihre Freizeit, die verbringen sie vielfach mit gehörlosen Freunden und Freundinnen.
Der Doppelpunkt auf der Seins. Gehörlose in einer lauten Welt. Redaktion Jürg Öninger. Der Doppelpunkt gibt es nochmal morgen Nachmittag nach der Drehnachricht auf deres 2 oder in den nächsten 4 Wochen bei deres1.ch oder als CD. Also Sie können bestellen beim Radiokiosk 0848 840 800 0848 840 800. Deres1 am Dienstagabend.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.